ARD.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Malen verboten. Von Gisela Degler-Rummel. Eine heimliche Ahnung. Als die Minister bei einer eilig einberufenen Nachtsitzung beschlossen, Maler Eisenstein ab sofort Malverbot zu geben, zeigte die Uhr gerade 21.33 Uhr. Es war ein schwüler Tag gewesen. Es war sogar jetzt noch schwül. In der Ferne grummelte ein Gewitter. Jetzt müsste man auf Terrassen oder Balkonen sitzen und kühle Limonade schlürfen, träumte der Jüngste der Runde. Aber keiner der anderen Herren dachte nur im Entferntesten an so etwas. Sie hatten ihre Ziele im Kopf, ihre Macht, ihre langsam immer größer werdende Macht. Und da war kein Platz mehr für Limonadenzauber und Balkongefühle. »Dieser Maler schadet uns«, sagte eben einer der Minister. »Dieser Mann hetzt mit seinen Bildern die Leute auf«, sagte ein anderer. »Dieser Mann ist einer, der uns gefährlich werden kann«, sagte Boss Boss. Und das war der Chef. So einigten sie sich hastig, ohne noch länger hin und her zu diskutieren. Malverbot für Maler Eisenstein, Malverbot ab sofort, Malverbot auf unbegrenzte Zeit. Noch in derselben Nacht wurde ein Kurier mit einem versiegelten Brief zu Maler Eisenstein geschickt. Die Karte des Malers lag etwas abseits vom Ort, nicht weit von der Küste. Trotz der späten Stunde brannte noch Licht. Komisch. Maler Eisenstein war nicht einmal überrascht, als es so spät in der Nacht noch an seiner Haustür pochte. Die Klingel ging seit langem nicht mehr. Schon seit Wochen hatte der Maler so eine merkwürdige, quälende Ahnung gehabt und oft gedacht, irgendetwas ist gegen mich im Gange, irgendetwas braut sich düster über mir zusammen. Doch er wusste nichts Genaues. Nein, es war nur so eine Ahnung. Hatte sich nicht schon seit längerer Zeit vieles im Land verändert? War nicht mit Boss Boss an der Spitze der Regierung alles anders geworden? War nicht in Städten und Dörfern eine unheimliche Stimmung zu spüren? »Es ist, als ob alle von einer vergifteten Suppe gegessen hätten«, grübelte Maler Eisenstein. Und nun stand der Briefkurier mitten in der Nacht vor ihm, schaute ihn kaum an, brummelte etwas, das klang wie »Sind Sie Maler Eisenstein? Dann quittieren Sie hier den Empfang des Briefes.« Umständlich kramte der Maler seine Lesebrille aus der Westentasche. Das ging nicht so rasch. Der Kurier hielt ihm ungeduldig seinen Stift entgegen und konnte schon gleich darauf mit kurzem Grußgebrummel wieder in der Dunkelheit verschwinden. Maler Eisenstein stapfte zurück in die Stube, und dabei fühlten sich seine Füße an, als ob ihnen zentnerschwere Bleiklötze gewachsen wären. Schnaufend ließ er sich am großen Tisch unter der Lampe nieder und besah sich den Brief. Er berührte das gewölbte Siegel, das rot glänzend schimmerte. Maler Eisenstein hatte in seinem langen Leben schon viel erlebt, Schönes und Trauriges, Heiteres und Komisches. Aber nie war ihm so zumute gewesen wie in dieser gewitterschwülen Nacht. Mit einem Seufzer öffnete er den Brief, überflog ihn mit ängstlichem Blick, seine Hand zitterte leicht dabei. Da stand nun schwarz auf weiß: Da Ihre Bilder die Bürger verunsichern und aufhetzen, da Ihre Bilder die Gefühle der Menschen verletzen, da Ihre Bilder sich nicht an die Normen der neuen Regierung halten, erteilen wir Ihnen ab sofort absolutes Malverbot. Zuwiderhandeln wird mit Gefängnis bis zu 10 Jahren bestraft, gezeichnet die Landesregierung im Auftrag Oberamtsführer Schreckwitz. Nun war es heraus. Nun wusste Maler Eisenstein, was als Bedrohung wochenlang über ihm geschwebt hatte. Es traf ihn wie ein Fausthieb. Seine Beine fühlte er wackelig werden. Heiß pochte es in seinem Kopf. »Wie soll ich denn ohne Malen leben? Womit soll ich denn mein Geld verdienen? Malen ist doch mein Beruf.« Und mit all diesen verzweifelten Gedanken hielt er es nicht mehr länger in seiner engen Stube aus. Er lief in die Nacht hinaus. Draußen war es noch immer schwül. In der Ferne grummelte das Gewitter. Maler Eisenstein eilte mit großen Schritten die Straße hinunter. Er versuchte, die Lage noch einmal neu zu überdenken, aber trotz des aufkommenden frischen Windes wurde nicht viel aus diesem Gedankenspagat. Nein, eher war es ein Gedankenkarussell, dessen einziges Wort sich in seinem Kopf drehte. Malverbot, Malverbot, Malverbot. Es war zum Verzweifeln. Und auch Zupfen, Zwirbeln und Streichen am Bart half ihm heute nicht, einen klaren Gedanken zu fassen. Irgendwann kehrte er erschöpft in seine Karte zurück. Wie kann eine Regierung nur so etwas befehlen? Hatte so etwas schon einmal irgendwann, irgendwo auf dieser Welt gegeben? Fragte er sich unglücklich. Und es fiel ihm trotz langen Grübelns nichts Derartiges ein. Und er konnte und wollte es nicht begreifen. Die erste Zeit nach der Verordnung des Malverbots war Maler Eisenstein buchstäblich wie gelähmt. Niedergeschlagen schlich er durch sein Haus, durch sein Atelier. Auch der Blick aus dem Fenster auf die vertraute, weite Landschaft gab ihm nun keinen Trost mehr. Seine Pinsel, Farben, Töpfe und Paletten hatte er in einen Karton gepackt. Und den hatte er tief, tief in die allerhinterste Ecke eines Schranks geschoben. Er versuchte, Zeitung zu lesen, den Schaukelstuhl auszubessern, die Dachrinne zu flicken. Aber nichts wollte ihm gelingen, rein gar nichts. Immer unglücklicher wurde er. »Es gibt auch noch andere schöne Dinge auf der Welt«, versuchte ihn ein Freund zu trösten. »Wie wäre es mit einem abendlichen Kartenspiel? Eine Partie Schach? Auch eine Angeltour am See kann eine vergnügte Sache sein.« Aber keiner dieser gut gemeinten Vorschläge konnte Maler Eisenstein aus seiner tiefen Traurigkeit reißen. Zu nichts konnte er sich aufraffen, nein, zu gar nichts. Leben ohne Malen, das war kein Leben für ihn. Da schaute Maler Eisenstein wehmütig auf seine Bilder. Einige hingen an den Wänden, andere standen auf dem Boden, an die Wand gelehnt. Hexen, Trolle und Kobolde tummelten sich da ausgelassen. Wild zerzauste Wolken mit grimmigen Gesichtern jagten über dunkle Wasser. Wie vertraut war ihm jede Figur, jede Einzelheit. Und erst die Farben, sattes Gelb und Grün leuchteten kraftvoll. Freches Rot und Violett wetteiferten miteinander. Maler Eisenstein schüttelte langsam den Kopf. »Nein, so eine Welt will Boss nicht«, überlegte er. »Hier schwingt zu viel Freiheit, zu viel Ungebundenheit mit. Ich glaube, das macht Boss und seinen Ministern Angst. Alles, was nach Freiheit und Ungebundenheit riecht, muss verboten werden. Aber gerade das macht doch das Malen aus. Gefühle mit Farben ausdrücken, Freude, Trauer, Wut, Ängste, eben alles, was uns Menschen bewegt.« Am Abend kramte Maler Eisenstein seine Malsachen hervor. Vorsichtig strich er über seine Lieblingspinsel, berührte mit seinen dicken Fingerkuppen die stattlichen Tuben. Er seufzte, und sein Blick wanderte noch einmal zu dem blauen Troll, dem mit der eigenwilligen Nase und dem zarten Lächeln. »Es werden noch wieder andere Zeiten kommen«, tröstete sich der Maler selbst. Und es war, als ginge bei diesem Gedanken ein Ruck durch seinen Körper. »Ja, ich weiß. Irgendwann werde ich bestimmt wieder malen.« Eine heimliche Sehnsucht. Seitdem die neue Regierung an der Macht war, hatte sich im Land vieles verändert. Die Leute durften nicht mehr reisen, nicht den Beruf wählen, den sie gerne wollten. Alles, wirklich alles, schrieb die Regierung vor. Schulbücher wurden neu gedruckt, Fernsehprogramme kontrolliert. Berichte und Fotos für Zeitungen mussten vor Erscheinen zur Prüfung vorgelegt werden. Mit dem neuen Präsidenten an der Spitze, der sich selbst Boss nannte und von allen so genannt werden wollte, gab es jetzt feste Regeln, nach denen man sich zu richten hatte. Diese Regeln wurden in den Zeitungen veröffentlicht. Sie hingen in Schulen und Ämtern, in Fabriken und Krankenhäusern. Ja, sogar in den Kindergärten und Cafés konnte man sie an den Wänden hängen sehen. Und jeder musste sich genau nach ihnen richten. Am liebsten hätte Boss sogar noch die Gedanken kontrolliert, wenn das nur möglich gewesen wäre. Anfangs stöhnten und murrten die Leute. Sie fühlten sich ungemütlich, unwohl in ihrer eigenen Haut. Aber sie wurden bald müde, sich gegen die Regeln aufzulehnen, und fügten sich schließlich. Maler Eisenstein beobachtete das alles mit Sorge und Kummer. Seit der gewitterschwülen Nacht, in der ihm der Kurier den versiegelten Brief gebracht hatte, hatte sich sein Leben vollkommen verändert. Maler Eisenstein hatte Malverbot bekommen. Ein Maler, der nicht malen darf, grübelte er seitdem unglücklich und zupfte an seinem Bart. Das ist wie ein Kind, das nicht lachen darf, das nicht singen, nicht hüpfen darf, das nicht spielen und herumkaspern darf. Das ist kein Leben mehr, schloss er seinen Gedanken ab und seufzte verzagt. Lange schon hatte er nicht einmal mehr seine bereits gemalten Bilder betrachtet, die um ihn herum hingen und standen. Doch irgendwann, nach düsteren, sorgenvollen Wochen, wurde seine Sehnsucht zu malen unüberwindbar riesengroß. So unruhig und kribbelig wurde er, dass er aufsprang und einfach tief hinten aus dem Schrank seinen Karton mit den Malsachen hervorkramte. Er nahm sich klitzekleines Zeichenpapier, nicht größer als eine Handfläche, und fing ganz langsam an, seine Farben zu mischen. Zuerst tupfte er den Pinsel ins leuchtende Blau, ließ ihn noch vorsichtig übers Zeichenpapier hopsen. Rasch flog ein leuchtendes Gelb, ein freches Rosé dazu. Maler Eisenstein probierte einfach herum, wusste gar nicht genau, was es eigentlich werden sollte. Er genoss dieses sich treiben lassen. Was für ein Glück, endlich einmal wieder zu malen, dachte er, und sein Herz begann aufgeregt zu klopfen. Nach einer Weile schmunzelte er. Nun bin ich doch schon so ein alter Malhase und immer wieder ist Malen für mich so ein großartiges Erlebnis, so ein prickelndes, aufregendes Wonneabenteuer. Ein Leben ohne das? Nicht auszudenken. Und er mischte weiter liebevoll seine Farben, ließ Gnome, Waldgeister, Kobolde und Hexen wachsen. Nach einer Stunde hatten sich 5 kleine Zeichenblätter in wunderbar farbige Bilder verwandelt. Schnaufend stand Maler Eisenstein vom Tisch auf und betrachtete sein Werk. Vor solchen Bildern hat die Regierung Angst? Haben Bilder wirklich so eine Macht? Können Bilder Dinge sagen, ohne Worte zu machen? Nach diesem Nachmittag schlief der Maler nachts endlich einmal wieder tief und fest. Keinerlei Albträume piesackten ihn. Und die 5 kleinen Zeichenblätter wusste er sicher im Schrank verborgen. Unangemeldet platzte am nächsten Tag Wachtmeister Oberkieker bei Maler Eisenstein herein. Der musste grinsen, als er den Wachtmeister erblickte. Zu komisch sah der kleine Mann aus mit seiner reichlich großen Dienstmütze, den klobigen Stiefeln und der Pistole, die mächtig rechts am Gürtel zog. »Wie ein Möchtegern, Sheriff!« Aber der Anlass seines Kommens war leider gar nicht zum Grinsen. Der Wachtmeister hatte nämlich den Auftrag bekommen, das Malverbot der Regierung zu überwachen. Er sollte den Maler regelmäßig und möglichst zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten kontrollieren. Dabei kannten sich Oberkieker und Eisenstein noch von der Schule her. Eisenstein, der Ältere, war ein paar Klassen über dem Oberkieker-Unterkieker gewesen, wie sein Spitzname damals unter den Schülern gelautet hatte. Der kleine Oberkieker war damals als einer der sportlichsten immer vorneweg gewesen. Schnell, wendig, geschickt und elegant. Laufen und Weitsprung, Klassenbester, sehr gut. Hochklettern an Tau oder Stange, kaum zu glauben, sehr gut. Kastenspringen und Barren, beachtlich, beachtlich, beinahe sehr gut. An all das erinnerte sich Eisenstein. Auch wurde es im Ort erzählt. Er hatte selbst an diesen Dingen kein großes Interesse. Groß und schwer, wie sein Körper gebaut war, eignete er sich wohl nur mäßig dafür. Er konnte es auch nicht besonders gut. Als jetzt an diesem Tag Wachtmeister Oberkieker bei Maler Eisenstein vorbeikam, schnupperte er schon von der Haustür her. »Du hast doch nicht etwa gemalt?« war gleich seine erste Frage. »Du hältst dich doch ans Malverbot. Du weißt doch, dass du bestraft wirst, wenn du dich nicht daran hältst.« »Kannst ja wohl erst mal guten Tag sagen«, brummte Maler Eisenstein verärgert, drehte dem ungebetenen Gast den Rücken zu und stapfte in seine Werkstatt zurück. Wachtmeister Oberkieker stiefelte hinterher. Die Werkstatt mit dem Atelier lag direkt hinter der Karte und hatte schmale, hohe Fenster zur Nordseite. Hier nahm der Maler wieder ruhig seine Arbeit auf, tat so, als ob er nicht gestört worden wäre. Er leimte einen Holzrahmen zusammen.
»Wieso baust du denn jetzt noch Bilderrahmen?« fragte der Wachtmeister. »Die brauchst du doch gar nicht mehr. Welch unnützer Kram!«
»Lass das mal meine Sorge sein«, brummelte der Maler kurz. Er spannte vorsichtig die geleimten Teile in die Hobelbank ein.
»Das Malverbot ist auf unbegrenzte Zeit verhängt worden«, redete Wachtmeister Oberkieker weiter auf ihn ein.
»Ja, ja, ich hab's gehört.
Aber irgendwann ist der Spuk vielleicht ja auch wieder vorbei. Man wird ja wohl noch vorsorgen dürfen,
entgegnete Maler Eisenstein seelenruhig.
Nun lass das nur nicht Boss Boss zu Ohren kommen. Überleg dir, was du sagst. Denk ans Gefängnis. Da kommen alle rein, die gegen die Regierung sind. Pass auf, Eisenstein. Das kann für dich gefährlich werden.
Willst du mir drohen?
Der Maler warf Oberkieker einen zornigen Blick zu. Und wenn Blicke töten könnten, dann wäre der Wachtmeister auf der Stelle tot umgefallen. So aber verstummte er nur. Nach diesem Besuch von Wachtmeister Oberkieker nahm der Maler Reißaus, angelte Jacke und Mütze vom Haken und lief hinaus in die Landschaft. Der Wind rüttelte seine Gedanken ordentlich durcheinander, der weite Blick auf das Meer tat ihm gut. Er ließ sich am Rand der Dünen nieder, kickte Schuhe und Strümpfe von den Füßen und ließ seine Zehen im feinkörnigen Sand spielen. Der Blick in die vorüberziehenden hellen Wolken machte ihn ruhig.
Ja, dachte er bei sich, man muss nur die Natur angucken. So einfallsreich kann kaum ein Künstler erfinden.
Und in diesem Moment fühlte er sich ganz eins mit ihr. Er fühlte sich wohl und geborgen. Eine heimliche Freude. Mit der neuen Regierung, mit Boss Boss an der Spitze, hatte sich im Land vieles verändert. Alles schrieb die Regierung aufs Genaueste vor. Und es war kaum zu glauben, selbst wie die Bilder der Maler, die Skulpturen der Bildhauer auszusehen hatten, selbst das wurde bestimmt. Auch die Musiker durften keine zu gewagten, schrägen oder wilden Kompositionen schreiben. Boss Boss hatte seine Augen und Ohren überall. Darum hörte man es nur noch selten in Gasthäusern oder Teekränzchenrunden flüstern und munkeln, vorsichtig hinter vorgehaltener Hand. Müssen wir denn ein Leben lang unter dieser Tyrannei leiden? Ist es nicht möglich, diesem schrecklichen Boss Boss das Handwerk zu legen? Aber die Leute wagten nicht, so etwas laut zu sagen. Das war zu gefährlich. Die neue Regierung warf alle Leute ins Gefängnis, die etwas gegen sie sagte. Das nennt man eine Diktatur, sagten die alten Leute zu den Jungen in dem kleinen Ort an der Küste, an dessen Rand Maler Eisenstein lebte. Aber auch das wurde nur heimlich hinter verschlossenen Türen gewispert. Und sie munkelten von einem bevorstehenden Krieg. Es gab Leute, die kauften jetzt Lebensmittel auf Vorrat. Vor Geschäften musste man Schlange stehen. Eier, Brot und Milch wurden knapp. Benzin war kaum noch zu haben. Und der Süßwarenladen an der Ecke hatte schon lange keine Lakritzstangen mehr. Wachtmeister Oberkieker, der früher dieselbe Schule wie Maler Eisenstein besucht hatte, kam noch immer seiner Aufgabe nach, das Malverbot zu überwachen, das der Maler bekommen hatte. Und Oberkieker, Unterkieker, wie er früher von den Mitschülern genannt worden war, kam nun des Öfteren bei ihm vorbei. Unangemeldet.
»Ich glaube, eine Spur peinlich ist es ihm schon. Immerhin sind wir doch zusammen zur Schule gegangen«,
ging es Maler Eisenstein so manches Mal durch den Kopf, wenn er den Wachtmeister den Weg zu seiner Karte heraufkommen sah.
Aber er versucht es nicht zu zeigen.
Trotz des Malverbots hatte Maler Eisenstein in den letzten Wochen wieder zu malen angefangen. Doch wenn er es tat, hatte er ein schlechtes Gewissen. Er wusste ja, er durfte nicht malen. Bisher war alles gut gegangen. Keiner hatte etwas bemerkt. Und auch das heimliche Malen war ihm eine Freude. Wie viele kleine Zeichenblätter hatte er nun schon in farbige Bilder verwandelt und dann tief hinten im Schrank verschwinden lassen. Er hatte sie nicht gezählt. Eines frühen Morgens war der Maler besonders tief in seiner Malerei versunken, als er plötzlich zusammenzuckte. War da nicht ein Klopfen an der Tür? Nervös strich er sich über die Stirn, horchte noch einmal. Doch es blieb ruhig. Nichts regte sich.
»Nein, da war nichts. Mann, oh Mann, ich höre ja schon Gespenster«, beruhigte er sich.
Da, doch ein Geräusch. Jetzt hörte er deutliches Poltern an der Haustür. Mit hastigem Griff schob er seine Malblätter zusammen, warf sie ruckzuck in die Schublade. Malkasten, Pinsel und Lappen stopfte er rasch in seine weiten Jackentaschen. Das Tuschwasser landete mit einem Schwung in der Blumenvase. Fluchend stolperte er zur Tür. Im dämmerigen Flur stieß er mit Wachtmeister Oberkieker zusammen.
»Die Haustür war nicht abgeschlossen!«
Es klang fast wie eine Entschuldigung. »So früh heut?« knurrte Eisenstein. Der Wachtmeister antwortete nicht, hastete gleich am Maler vorbei in die Stube.
»Du hast gemalt!«
zischte er und sah sich blitzschnell im Raum um. »Ich habe geschrieben«, antwortete Eisenstein ruhig. Aber zu dieser Ruhe musste er sich mit aller Gewalt zwingen. Auf der einen Seite des Tisches lag ein mittelgroßer Skizzenblock.
»Und was ist das da?«
deutete Oberkieker darauf.
»Guck's dir doch an!«
Oberkieker schlug die erste Seite auf. Erschrocken klappte er den Deckel wieder zu.
Was soll das denn?«
Eisenstein griente.
»Meine neuen Porträts? Erkennst du dich nicht?«
»Du machst dich über mich lustig!«
Oberkieker warf wütend den Skizzenblock zurück. Puterrot war er geworden. Seine Hände zitterten. Mühsam versuchte er, wieder Haltung zu gewinnen.
»Nein, nein«, schüttelte Eisenstein heftig den Kopf. »Ich suche nur neue Wege in der Kunst.«
»Das wird dir noch leid tun«,
zischte Oberkieker. Und nach dieser Bemerkung stolperte er fluchend hinaus aus der Stube, hinaus aus dem Haus. Maler Eisenstein riss ein Fenster auf und atmete tief durch. Nach einer Weile nahm er den Skizzenblock vom Tisch und schaute selbst noch einmal auf das erste Blatt.
»Na, Oberkieker, einen Spiegel hast du wohl nicht erwartet, was?«
schmunzelte er dabei. In der nächsten Nacht wurden alle seine Bilder beschlagnahmt und abtransportiert. Alle Bilder außer denen, die er heimlich gemalt und versteckt hatte. Die hatten sie nicht gefunden.
»Die Bilder werden unter Verschluss genommen«, hieß es. »Die Bilder verletzen die ästhetischen Gefühle. Die Bilder sind grob, verzerrt und widerlich. Sie sind anstößig.«
Das traf den Maler erneut wie ein Schlag. Es war ihm, als schleppte man seine Kinder weg. Denn seine großen Bilder, auf denen die Trolle, Hexen und Kobolde herumtollten und ihm jede Figur, jede Farbe so vertraut war, waren ihm ans Herz gewachsen. Und in diesem Augenblick bei dieser Nacht- und Nebelaktion glaubte er, sich niemals wieder davon erholen zu können. Nein, niemals. Und dann hörten es die Leute plötzlich im Radio, konnten es im Fernsehen verfolgen, in der Zeitung lesen. Einmarsch unserer Truppen ins Nachbarland, unsere Panzer rücken vor. Boss hatte wirklich den Krieg erklärt, und erst als die meisten Städte kaputtgebombt waren, es kaum noch einen heilen Kirchturm gab, Tausende von Soldaten schwer verletzt und unzählige gefallen waren, da war der Krieg zu Ende. Das Land war verwüstet. Boss und seine Minister waren verschwunden, einfach weg waren sie. Die Leute atmeten auf. Ein Spuk war vorbei. Kein neues Land war erobert worden, nein, Land ging verloren. Ringsum war alles zertrümmert. Es gab viel zu tun. Müde, doch entschlossen machten sich die Menschen an die Arbeit. Kaputte Häuser mussten wieder aufgebaut, zertrümmerte Eisenbahnschienen repariert, Straßen und Brücken instand gesetzt werden. Nur die Gefallenen, die konnte man nicht wieder lebendig machen. Als die Leute Wachtmeister Oberkieker später fragten, was er denn im Krieg gemacht hatte, da antwortete er,
Ich habe nur meine Pflicht getan. Immer nur meine Pflicht.
Unter der großen Mütze sah er jetzt noch schmächtiger aus. Maler Eisenstein aber, der konnte endlich wieder malen. Großformatige Bilder, ja, sogar seine vielgeliebten Ölbilder. Und er tat es. Packte seine Pinsel, Farben, Tuben, Töpfe und Paletten aus dem Karton. Für Rahmen hatte er ja bereits vorgesorgt. Sie hatten im Atelier auf ihn gewartet. Und die Klingel an seiner Haustür ging immer noch nicht. Als die Leute aus dem kleinen Ort an der Küste auch ihn fragten, »Und du, was hast du eigentlich in dieser schrecklichen Zeit gemacht?« Da zeigte Maler Eisenstein seine vielen kleinen Bilder, die er im Schrank versteckt hatte. Und er wunderte sich selbst, wie viele es waren. Ihr hörtet »Malen verboten« von Gisela Degler-Rummel, gelesen von Gerd Wammeling.
Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.